Bundesvorsitzenden Roland Schmürich, der erkrankt ist und deswegen heute leider nicht unter uns sein kann, dem wir natürlich von hier aus gute Genesung wünschen. Ich möchte natürlich kein Co-Referat halten, aber wenn man schon mal am Mikrofon steht, dann reizt es einen immer, auch ein paar Worte zu sagen, bevor dann unser Redner Friedebert Volk, unser geschäftsführendes Vorstandsmitglied und Schriftleiter des Wittico-Briefes, das Wort ergreifen wird. Das Thema, das er uns heute vorstellt, ist ja auf den ersten Blick historisch. Es geht um das Scheitern der Autonomiebestrebungen der Sudetendeutschen in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Das sieht so aus, als wäre es rein geschichtlich und nur interessant für Geschichtswissenschaftler. Aber das stimmt natürlich nicht. Denn in unserer sudetendeutschen Frage ist ja eigentlich nichts historisch. Es ist alles immer noch irgendwie gegenwärtig, weil diese sudetendeutsche Frage eben eine aktuelle politische Frage ist. Das ist ganz eindeutig. Historisch ist weder der Vertrag, besser gesagt, das Diktat von Versailles und Saint-Germain, historisch ist weder das Ereignis von 1919, die Märzgefallenen, historisch ist nicht das Jahr 38, es ist alles Teil unserer sudetendeutschen Gegenwart. Und es bestimmt unsere heutige Zeit als Volksgruppe, denn wir wären heute nicht hier. Es gäbe vermutlich gar keinen sudetendeutschen Tag in Augsburg, wenn nicht diese Dinge gewesen wären und bis heute einer Aufarbeitung harren. Deswegen hat der Vortrag einen sehr aktuellen Aspekt. Und er geht natürlich auch darauf ein, dass vieles in unserer Zeitgeschichte, so wie es gemeinhin dargestellt wird, nicht richtig ist. Ohne nun von einer Revision reden zu wollen, das mag dahingestellt sein, aber wir haben auch hier mit Dingen zu tun, die eben aus der Sicht der Betroffenen häufig anders aussehen, als es in Lehrbüchern und Medien zu hören und zu lesen ist. Da ist ja immer von den bösen Sudetendeutschen die Rede, die im Grunde selbst schuld seien an ihrem Schicksal. Ich glaube, wir werden nachher im Detail noch einmal erfahren, was daran anders war. Die Frage ist natürlich, und das ist das Einzige, was ich im Voraus noch sagen will, wie ist so etwas möglich, dass in einem Zeitabstand von nunmehr 70 und 80 Jahren derartig gravierende Fehlinformationen vorliegen? Und da meine ich allerdings, wir müssen uns nicht wundern, denn wenn wir uns umsehen, dann ist ja ungeheuer vieles falsch. Und wir werden eigentlich täglich von denjenigen, die Verantwortung im Lande tragen, unredlich informiert. Lassen Sie mich nur zwei Stichworte nennen. Das eine ist Griechenland. Wenn wir heute täglich hören von 9 Milliarden, die dorthin fließen, dann sagen unsere Finanzminister, die gegenwärtig amtierenden und die vorigen, ja, wir wussten ja nicht, dass die Griechen mit falschen Zahlen in die Währungsunion gekommen sind. Aber, meine Damen und Herren, ich glaube, Sie alle wussten, was in den Zeitungen zu lesen war. Da mussten Sie nur das Handelsblatt lesen oder vielleicht die Frankfurter Allgemeine, um zu wissen, dass die griechischen Statistiken und der griechische Staatshaushalt nicht stimmten. Das war Allgemeinwissen. Und wenn heute das Gegenteil behauptet wird, dann stimmt es eben nicht. Und das ist eines der vielen, vielen Themen, die man ansprechen könnte, eines täglichen Betruges. Und das zweite Problem ist natürlich die fehlende Selbstachtung. Sie haben vielleicht der Preußischen Allgemeinen oder der Jungen Freiheit oder einer anderen lesenswerten Zeitung in der letzten Woche entnommen, dass unser Außenminister, Herr Westerwelle, gerade in Königsberg war mit seinen polnischen und russischen Amtskollegen und dass er dort einen Kranz niedergelegt hat am Ehrenmal der gefallenen Rotgardisten, die Königsberg 1945 erobert haben. Nun, das kann man natürlich tun, man soll auch den Gegner ehren. Aber auf die Nachfrage, ob er denn auch einen Kranz oder wenigstens ein Wort des Gedenkens gefunden habe für die deutschen Königsberger, gab es keine Antwort des Außenministeriums, woraus wir schließen dürfen, dass er der deutschen Opfer nicht gedacht hat. Und das ist auch eines von den Dingen, die eben Kennzeichen sind für unsere Situation. Ja, und vor diesem Hintergrund, meine ich, sollten wir nun das Referat von Friedrich Volk hören, denn auch das führt uns in eine solche Lügengeschichte hinein und wird uns einige interessante Richtigstellungen bringen. Bitte schön, Friedrich, du hast das Wort.
Ja, vielen Dank, Hans Ulrich, für die einleitenden Worte. Und ich hoffe, dass ich die Erwartungen, die du geweckt hast, auch erfüllen kann. Es geht also um das Scheitern des zivilen deutschen Autonomiewunsches. Über die zivilen deutschen Autonomiebestrebungen sind ja immer noch sehr viele Halbwahrheiten im Umlauf. Besonders vom Hinlein kennen die meisten ja nur den Slogan Ein ins Reich. Ein ins Reich heißt natürlich Sezession. Die Wirklichkeit sieht etwas anders aus. Und über die Wirklichkeit hätte man sich bereits 1970, 1972 informieren können. Aber wir wissen, der Verstand ist ein Kriecher, ja. Es dauert immer etwas länger, bis etwas ankommt mit unserem Bewusstsein. Aber wenn ich sage 1970, 1972, meine ich die Werke von Helmut Rosenroth, ein Oberstleutnant der Wehrmacht aus dem Umfeld von Canaris. Wer etwas Bescheid weiß, weiß auch, wie er Canaris einzuordnen hat. Und das war 1970, dieses Buch. Das war sein Tagebuch. Und zwei Jahre später wurde dann der Nachlass von Captain Malcolm Christie in die Archive überstellt. Und auch da hätte man sich hinsetzen können und hätte sich informieren können über einiges, was das gängige Hinweisbild relativiert. Ich muss jetzt mal sehen, ob ich ein Licht kriege. Nein, natürlich nicht. Gut, muss ich mein Manuskript etwas höher halten.
Das Mikrofon bitte tiefer halten,
ja. Ist es besser so?
Ja.
Es dauerte ungefähr knapp 30 Jahre, bis zwei Historiker diese genannten Quellen ausgewertet haben. Ich spreche jetzt von Ralf Ebel und Volker Zimmermann. Sie haben damals gemerkt, bei ihrer Beschäftigung mit Hähnlein, dass da irgendetwas nicht stimmen kann und haben dann vorsichtig angedeutet, dass man dieses Hähnlein-Bild etwas revidieren müsste. Die beiden Bücher, die Historiker geschrieben haben, waren, nehmen wir zuerst das Buch von Ebel, Heim ins Reich, da haben wir es wieder, das Heim ins Reich, ja. Und dann Volker Zimmermann hat geschrieben, die Sudetendeutschen im NS-Staat. Wir müssen diesen beiden Historikern dankbar sein, dass sie einer breiteren Öffentlichkeit diese Bücher vorgelegt haben. Und sehen, dass eben diese Bücher ein Link der Verunglimpfung nicht nur Hähnleins, sondern aller Sudetendeutschen vorgeschoben haben. Ich beginne jetzt mit dem Wirken Hähnleins im vorpolitischen Raum. Konrad Hähnlein wird ja meist als Turnlehrer hingestellt. der sich in die Politik verirrt hat. Damit will man unterschwellig andeuten, dass es eigentlich ein unbedarfter Muskelbots vielleicht war. Und man will auch seine Inkompetenz andeuten. Wir wissen aber, dass sich Henlein schon sehr früh mit gesellschaftspolitischen Fragen beschäftigt hat. So war er Mitglied des Arbeitskreises für Gesellschaftswissenschaften in Reichenberg, den ein dort ansässiger Rechtsanwalt namens Dr. Walter Hergel gegründet hatte. Diesen Arbeitskreis gehörten auch Heinz Ruther und Professor Walter Heinrich an. Walter Heinrich war ein Schüler von Spann und auf Ottmar Spann komme ich nachher auch noch ganz kurz zu reden. Und diese beiden genannten Herren haben Konrad Henlein diesen Arbeitskreis zugeführt und dieser Kreis hat seine sich selbst gestellte Aufgabe sehr ernst genommen. Sie haben sogar Studienreisen unternommen in die Schweiz und nach Belgien, um dort das Zusammenleben verschiedener Nationalitäten zu studieren. Schweiz ist klar, Flandern ist auch klar, Wallonen, Flamen. Dieses Problem in Belgien ist ja heute noch nicht gelöst und führt immer wieder die Zeitungsseiten. Konrad Henlein nahm nur an der ersten Fahrt 1925 in die Schweiz teil. 1929 hat er wahrscheinlich schon zu viel Arbeit gehabt. 1929 war er nämlich schon erster Vorsitzender der sudetendeutschen Bürgerschaft. Da hat er wahrscheinlich keine Zeit mehr gehabt für größere Reisen. Im Jahre 1930 rief dann Heinz Ruther, dem man ein großes Organisationstalent nachsagt, den Kameradschaftsbund ins Leben. Auch hier war Henlein von Anfang an dabei. Der Kameradschaftsbund war eine Vereinigung junger Menschen aus der bündischen Jugend, die versucht haben, die Sudetendeutschen jenseits von Parteigezänk und Klientenpolitik auf eine höhere Ebene zu heben. Man kann sagen, sie wollten eine höhere politische Einheit schaffen, wie die Sudetendeutschen. Man sagte diesem Bund, diesem Kameradschaftsbund, rechtskatholische Tendenzen nach, aber in der Hauptsache ging es diesen jungen Leuten wohl um die Beseitigung der nationalen Benachteiligung in der Tschechoslowakei. Als theoretisches Fundament betrachtete dieser Kameradschaftsbund die standespolitischen Theorien von Ottmar Spann, einem Wiener Professor, die meisten werden den Namen ja schon gehört haben und sicherlich auch seine Theorien etwas genauer kennen. Anmerken kann man dabei, dass Ottmar Spann auch übervölkische Zusammenarbeit und Zusammenschlüsse nicht abgelehnt hat. Das war vielleicht auch so etwas ein rotes Tuch für großdeutsche Gedankenläufe. Und was die ständisch-staatliche Angelegenheit betrifft, kann ich aus eigenem Erleben, war bei der Vertreibung 11 Jahre, kann das auch nur aus Zeitungs und so weiter, Zeitungsberichten mitteilen. Ich habe wochenlang in Pilsen in den Archiven gehockt und habe die Lokalpresse von Pilsen und Umgebung Seite um Seite umgeblättert und fand tatsächlich dabei, dass einige Gruppierungen auf der unteren Ebene, so Ortsgruppen und allenfalls Kreisgruppen bei ihren Wahlen, also Kreisgruppen der Landjugend und der SPD, dass die bei ihren Wahlen tatsächlich nach diesen ständestaatlichen Gesichtspunkten vorgegangen sind. Da gab es also einen Vertreter für die Unternehmer, einen Vertreter für die Arbeiterschaft, einen Vertreter meinetwegen für die Beamten. Ich weiß nicht, was man da noch für Einteilungen machen kann. Aber das kam bis an die unterste Ebene an. Das ist meine Erfahrung bei meiner Recherche. Wir sind aber immer noch bei der politischen Qualifikation Konrad Henleins. Er war ja primär Turner. Aber gerade auch als Turner hat er sehr viel mitgekriegt vom völkischen Engagement, denn das alte Turnen, eben bis Henlein, bis vor dem Zweiten Weltkrieg, war ja sehr geprägt von dieser völkischen Erziehung. Das geht zurück bis Jahn. Und ich komme aus Nassau, nördlich von Frankfurt. Dort sind die Turnvereine vor unter 50 Jahren gegründet worden. Und da galt die Faustregel: Turner ist nur ein anderer Ausdruck für Demokraten. Und die waren von Anfang an politisch engagiert. Ich glaube, Herr Dittis, Sie können jetzt mal ein Bild zur Illustration bringen. Hinlein können alle, da können wir gleich weitergehen. Ja. Und das ist Heinz Ruther, den ich vorhin genannt habe.
Jawohl.
Und jetzt bitte weiter. Das ist Professor Heinrich, der auch nach dem Krieg noch eine Rolle gespielt hat. Also hat seine berufliche Karriere fortgesetzt und haben jetzt noch den Ottmar Spann. Ja, das ist Ottmar Spann, dieser Wiener Professor, der also die ständestaatlichen Theorien aufgestellt hat. Ja, ich war bei der völkischen Erziehung durch die Turnvereine. Konrad Henlein hatte da einen wunderbaren Hebel in dem Turnverein. Das war die Einrichtung des Dietwarts. Auch das gab es schon von Anfang an, die freie Vereinsgründung im alten Österreich war ja ab 1862 erlaubt. Und seit dieser Zeit gab es in dem Turnverein über den Dietwart, das war eben der Mann, der für die kulturelle Erziehung der Turnerschaft zuständig war, und auf das konnte eben Henlein zurückgreifen. Die Turnvereine in den 30er Jahren, die sind ja bei Henlein, ja, hatten auch in der Regel eine kleine vereinseigene Bibliothek. Die haben das alles sehr ernst genommen. Politische, historische Bildung, völkische Erziehung, das kann ich auch aus meinem eigenen Wissen ergänzen. Die alten Turner aus meinem Dorf, kommen aus der Gegend von Pilsen. Die haben mir noch bei dem Treffen vor Jahrzehnten immer gesagt, ja, wir haben in unserem Verein auch eine kleine Bibliothek. Und da ging die Bücherei um. Es wurden dann bei den Wettkämpfen auch Wissensfragen bewertet. Im Jahre 1929 ist Konrad Henlein zum ersten Vorsitzenden des Sozialistischen Deutschen Turner aufgestiegen, gewählt worden, und er hat namentlich bei der Organisation der großen Turnverbandsfeste sich eine große Popularität erworben. Das weiß ich auch von meiner Mutter, die war auch immer dabei, hat ein bisschen am Lebensende von diesen Gemeinschaftserlebnissen geschwärmt. Und den größten Erfolg hatte Henlein in Saaz bei dem großen Saazer Turnfest. Vielleicht können wir ein Bild dazu sehen. Ja. Sie sehen hier Pflicht, Treue, Ehre. Das kann man sich heute in einem heutigen Turnverein gar nicht mehr vorstellen. Und da steht an der Wand, allenfalls Coca-Cola, drin Coca-Cola. Ja. Das Slogan war damals Pflicht, Treue, Ehre. Bitte mal weiter, ja. Das war der Aufmarsch der Turner in Asch. Ich habe mal durchgezählt, das sind 26 Vierereien. Das waren alleine auf diesem Foto über 100 schwamme Turner, die da aufmarschiert sind zu irgendeiner Gruppengymnastik. Also ich schätze, dass vielleicht nur jeder Zehnte von denen ein Leistungsturner war, der wirklich am Hochrecht die Riesenwelle drehen konnte. Ja. Aber sie waren dabei, haben dann mit großen Massendemonstration gemacht. Und jetzt sehen wir noch ein nächstes Bild. Das ist Konrad Henlein, den Saat auf den sogenannten Befehlsturm. Und das war das Ereignis, wo er eigentlich den größten Popularitätszuwachs verzeichnen konnte. Das war dann auch die Grundlage dafür, dass er auch erfolgreich die Sudeten-Deutsche Heimatfront gründen konnte. Jetzt haben wir noch ein Bild. Das sind diese Formationen auch im Saat. Wenn Sie Gelegenheit haben, irgendwann mal eine Sonderdarstellung, eine Beschreibung über das Saatzer Domfest zu lesen, dann tun Sie das. Ich habe das gelesen, Herr Dr. Brandt, der hat das in seinen zahlreichen Büchern irgendwo mal so eindringlich beschrieben. Die Auflagen der tschechischen Polizei, die waren ja ungeheuer und die Turnerschaft hat sich mit äußerster Disziplin daran gehalten. Man durfte kein Lied singen bei ihren Märschen. Ich weiß nicht, was da noch alles verboten war. Und sie haben sich eisern bis auf das letzte Komma dran an die Auflagen gehalten. Den Schritt vom Turner zum Politiker vollzog Henlein dann am 1. Oktober 1933. Er konnte selbstverständlich auf sein Beziehungsnetz bei den Turnern zurückgreifen. Ich kenne den Prozentsatz nicht, aber ich nehme an, dass mindestens zwei Drittel der Orts- und Kreisvorsitzenden seiner neuen Partei aus der Turnerschaft kamen. Dann noch den Freiburger Kameradschaftsbündler. Die haben auch einen Pool gebildet, wo er zurückgreifen konnte. Also, durch seine Popularität, durch seine Vernetzung hat er sehr schnell eine schlagkräftige Sudeten-Deutsche Heimatfront auf die Beine gestellt. Er musste allerdings dabei peinlich darauf achten, dass kein ehemaliges Mitglied der DNSAP und der DNB in seine Organisation eingeschleust wurde, denn diese beiden Parteien waren ja verboten, zu dem Herbst 1933 verboten worden. Man sagt ja auch, die SHSD, zu dem Deutsche Heimat, SHF, sei nur eine Ersatzorganisation. Und da musste er unheimlich aufpassen, hat eigentlich darauf geachtet, dass niemand von diesen verbotenen Parteien in seiner Partei, das war ja erst eine Bewegung, Karriere machte. Ja, jetzt musste sich diese neue Bewegung auch eine Art Parteiprogramm geben. Und das geschah im Oktober 1934, ein Jahr nach Gründung. Er hat dieses Parteiprogramm verkündet im Böhmischen Leiter bei einer Großkundgebung. Und da können wir vielleicht das Bild dazu sehen, das ist auch sehr eindrucksvoll. Schauen Sie sich mal an, Böhmisch Leiper, auch trotz vieler Auflagen der Polizei kamen die Leute in Massen, einige 10.000, schätze ich. Und die Leute hatten noch kein Auto, die hatten kein Motorrad. Die mussten entweder zu Fuß oder mit dem Radl kommen, mit dem Fahrrad. Ja? Und so viele Leute. Und bei dieser Kundgebung hat sich Henlein eindeutig abgegrenzt vom Nationalsozialismus im Reich. Ich zitiere da einmal. Er sagte, nie werden wir auf die Liberalität, das heißt auf die vorbehaltslose Achtung der Persönlichkeitsrechte bei der Beziehung der Menschen im Allgemeinen und zwischen Staatsbürgern und Behörden im Besonderen verzichten. Diese Worte hat Henlein nicht so leichtfertig hingesagt, sondern das war Parteibeschluss, das war Vorstandsbeschluss. Vier Wochen vorher gab es einen Hauptausschuss oder eine Hauptvorstandssitzung, da ist das beschlossen worden. Und wir haben daraus auch Einige Sätze aus dem Protokoll, das ist erhalten geblieben, Gott sei Dank. Ja. In diesem Protokoll heißt es, endgültiger Bruch mit der großdeutschen Idee, aufräumen mit dem Gedanken, dass das sudetendeutsche Gebiet von Hitler, von Deutschland aus erobert werden könnte. Also deutlicher geht es ja nicht. Also im Klartext bedeutet eben diese Sätze, dass Henlein nach einer Autonomielösung innerhalb der GSR suchte. Autonomielösung. Jetzt sind wir bei unserem Thema. Er hat damit natürlich auch seine Loyalität mit dem tschechischen Staat, herausgestellt. Und denn in den 1923 verabschiedeten Gesetz zum Staatsschutz hieß es ausdrücklich, dass es strafbar ist, zu versuchen, einen Teil des Staatsgebietes von der Tschechoslowakei loszureißen. Wir haben da schon irgendwas befürchtet. Ja. Dieses Staatsschutzgesetz war überhaupt ein richtiges Genehmigungsgesetz. Da gab es zum Beispiel auch die schöne Bestimmung drin, wonach politische Aufwiegelung strafbar sei. Ja, was ist politische Aufwiegelung? Jede kritische Äußerung gegenüber der Regierungspolitik kann ja als Aufwiegelung interpretiert werden und schon wird man in Handschellen abgeführt. Ne? Henlein hatte daneben aber auch einen egoistischen Grund für die Autonomie zu sein. Er wollte nämlich nicht die Abhängigkeit oder die Bevormundung durch Prag, durch eine solche von Berlin eintauschen. Das hat er ja nachher gesehen, als er zu dem Land angegliedert war. Henlein hatte gar nichts mehr zu sagen. Und in Wien war es ja genauso, also in Österreich war es genauso. Nach dem Einmarsch hatten die dortigen politischen Kräfte, die auf Seiten des Großdeutschen Reiches schon auch nichts mehr zu sagen. Man kann den Faden sogar noch weiter spinnen. Es war auch irgendwie unbedacht, von Prag, von der tschechoslowakischen Regierung, die Autonomiebestrebung Henleins zu bekämpfen. Denn ein gemischtstaatlicher Staat mit einer zufriedenen deutschen Minderheit wäre niemals von Berlin aus irgendwie in den Spitzkasten genommen worden, sprich also Wirtschaftsboykott und so weiter. Denn man hätte damit ja auch seine eigenen Stammesbrüder, also die Sudetendeutschen, getroffen. Es wäre also ein eingebauter Schutzmechanismus für den GSR gewesen. Und diese Gedanken können Sie auch sehr schön nachlesen bei den Heften von Paul Lamasch. Das war eine Arbeitsgruppe, vielleicht vor 50 Jahren, die in Baden-Württemberg sich den Kopf zerbrochen hat, wie man die Sudetenfrage hätte besser lösen können oder überhaupt nicht lösen können. Paul Lamasch, der hat das sehr schön ausgearbeitet. Wenn jemand Erfolg hat, treten natürlich sofort auch die Neider auf. Und Henlein hatte natürlich auch ausreichend unter Anfeindungen zu leiden. Dabei war es natürlich klar, damit müsste man rechnen, dass Gegenwind kam aus Prag, Benesch und so weiter. Aber sehr unangenehm war, dass auch innerparteiliche Zwiste auftraten. Und ich will jetzt erstmal die Maßnahmen, die die tschechische Regierung ergriffen hat, schildern. Die tschechische Geheimpolizei hat es verstanden, unmittelbar in Henleins Nähe einen IIM, einen informellen Mitarbeiter, wie es heute so beschönigend heißt, zu platzieren. Sein Name war Weg Groß, also Weg Groß, das war ein französischer Name. Der war Bankangestellter, hat in der Parteizentrale gesessen und hat sicherlich der tschechischen Geheimpolizei die gewünschten Informationen gegeben. Und trotz dieser Bespitzelung und sonstigen Beobachtungen fand der tschechische Staat keinen Grund, die Partei zu verbieten. Mag auch damit zusammengehangen haben, dass Händler an dem sehr populär war. Vielleicht hat er auch ein bisschen mitgespielt, dass er eine tschechische Mutter hatte. Man weiß es nicht. Jedenfalls, das Verbot wurde nicht ausgesprochen. Aber unterhalb der Verbotsschwelle hat man gewisse Sündeleien schon für wichtig erachtet. So dauerte es auch nur 6 Wochen ungefähr oder 7 Wochen, bis die ersten Verhaftungen stattfanden. Und der erste, der da nach Pankraz eingeliefert wurde, das war Dr. Walter Brandt. Ich möchte sagen, der wichtigste Mitarbeiter von Henlein. Das war ein wichtiger Intellektueller. Wir haben, glaube ich, ein Bild, Herr Dietrich. Können wir mal ein. Ja, das ist Dr. Brandt in jungen Jahren. Und gehen wir vielleicht eins weiter noch. Ja, das sind auch wichtige Leute aus der Parteispitze. Links ist Sepikowski und dann der zweite von rechts ist Ernst Thun. Die traf dann Dr. Brandt in Pankraz auf an. Gehen Sie noch eins weiter, wir haben ein Bild von Pankraz. Das ist das Gefängnis Pankraz. Ich war selbst nicht da, weder drin noch draußen. Ja. Aber dass man einen kleinen Eindruck hat in diesem Gefängnis. Also als Brandt angeliefert wurde, hat er mehrere aus der Führungsmannschaft Henleins angetroffen. Sepikowski Grund habe ich eben schon genannt. Und sie wurden 4 Monate bis zum 15. März festgehalten, ohne Verhör, ohne Verfahren, ohne alles. Auf einmal gingen die Tore auf und man hat sie dahin ziehen lassen. Die Ausweispapiere wurden zwar einbehalten, aber mit Rechtsstaatlichkeit hatte das natürlich herzlich wenig zu tun. Ich sagte schon, die Schwierigkeiten mit dem tschechischen Staat waren ja einkalkuliert. Aber leider Gottes gab es eben auch andere Widerstände in den eigenen Reihen. Da taucht der Name Karl Hermann Frank auf. Die 4 Monate Kerker oder Gefängnis oder Untersuchungshaft von Dr. Brandt waren an für sich nicht so tragisch. Und ja, gut, das war ärgerlich für ihn. Aber das Fatale an der ganzen Sache war, dass Karl Hermann Frank, während Brandt im Gefängnis saß, innerhalb der Partei, in der Hierarchie aufsteigen konnte. Er konnte Stufe um Stufe sich unentbehrlicher machen. Und was Karl Hermann Frank nachher im Aufbruchkreis für eine Rolle gespielt hat, das dürfte vielen auch schon längst bekannt sein. Karl Hermann Frank wurde dann eben der Sprecher des Aufbruchkreises. Und dieser Preis nannte sich deswegen Aufbruchkreis, weil er sich um die Leserschaft einer Zeitschrift namens Aufbruch scharte. Vielleicht haben wir ein Bild da. Herr Frank, haben wir gerade genannt. Ja, das ist eine der Auflagen von der Zeitschrift Aufbruch. Und links oben, es ist sogar abgeschrieben, da oben steht, zweite Auflage nach Beschlagnahmung der ersten. Ja, das ist nämlich ein weiterer Punkt, den wir hier nicht vertiefen wollen, aber das war phänomenal, was da an Presseverboten und an Beschlagnahmen stattfand. Jeder Artikel musste von der Polizei genehmigt werden. Also ein schönes Leben war es für die Sudetendeutsche, für unsere Vorfahren, wahrhaftig nicht. Ja. Und die Zeitungen, die Sudetendeutschen Zeitungen, die sich ein bisschen was getraut haben, die haben dann in der zweiten Auflage, immer dort, wo ein zensierter Artikel war, nichts hingedruckt, da waren weiße Flecken. Und an der Zahl der weißen Flecken konnte man dann ablesen, wie volkstreu oder wie man das nennen will, diese Zeitung war. Es war also dann rumgedreht, da konnte, das war für die eine Reklame, wenn möglichst viele Artikel herausgeschrieben waren. Ja, dieser Aufbruchkreis tendierte natürlich ideologisch zum Reich. Und dort im Reich waren nicht ganz unschuldig einige Emigranten der bereits erwähnten Parteien DNSAP und DNP. Zwei Namen nenne ich nur, von denen ich auch Bilder habe. Schauen Sie sich mal an. Das ist Krebs. Vornamen weiß ich jetzt nicht. Krebs, Hans Krebs, ja. Ach, hier steht es ja. Und dann der nächste ist Jung, Rudolf Jung. Hans Krebs hat es in Berlin sogar zum Pressesprecher des Innenministeriums, Innenminister war Flink, gebracht. Also die hatten dort durchaus ein bisschen was zu sagen und was zu melden. Und die waren tief enttäuscht, dass sie die Bewegung von Hinlein nicht so, wie sie es gewünscht haben, von Berlin aus fernsteuern konnten. Und die Maßnahmen waren natürlich entsprechend gravierend. Sie haben sich, ja, sie haben sich verbündet, oder das war irgendwie eine Übereinstimmung mit der Prinz-Heinrich-Straße. Und mit Prinz-Heinrich-Straße meint man die Dienststellen der SS und des SD, des Sicherheitsdienstes. Und dieser Sicherheitsdienst, diese SS-Behörden, die standen dann voll hinter Krebs und Jung. Und es gab sogar dort ein eigenes Büro, ich muss das mal ablesen, ein Sonderkommando mit dem merkwürdigen Auftrag, den Stammkreis in Sudetenland zu bekämpfen. So ernst haben die den Stammkreis genommen. Und weiter war ein SS-Sturm dann für das Samerski. Und dazu gesellte sich die Volksdeutsche Mittelstelle, VOM abgekürzt, deren Leiter war SS-Gruppenführer Behrendt. Und der hat schon 1934 geäußert, dass die Sudetendeutsche Heimatfront für ihn erst dann existieren würde, wenn die Immigranten, also die Leute der DNSAP und der NP, fest verankert sind im Vorstand von Hinleins Verband und Vereinigung. Der Hauptvorwurf, den man aus der Prinz-Heinrich-Straße der Bewegung von Hinlein machte, war der, dass Hinlein angeblich die Sudetendeutschen vom deutschen Volkskörper lostrennen wollte. Man hat ihm vorgeworfen, eine Verschweizerung der Sudetendeutschen zu wünschen, herbeizuführen. Und die Ideologie war ja, alle Deutschen unter ein Fach, Großdeutsches, unter ein Dach, Großdeutsches Reich und so. Und das hat man Hinlein so übel genommen. Außerdem hat man gesagt, das ist richtig apart, dass die Sudetendeutsche Heimatfront ja nur einen Volkstumskampf führe und keinen nationalsozialistischen Weltanschauungskampf. Also die Sudetendeutschen hatten in Berlin denkbar schlechte Karten. Und das Paradoxe ist, dass nach dem Krieg oder vielleicht sogar schon nach 1938 die Sudetendeutschen als die Nazis par excellence in der Weltgeschichte und in allen Geschichtsbildern Büchern figurieren. Ja, und in Wirklichkeit hat man denen noch einige Jahre vorher vorgeworfen, dass sie überhaupt keinen weltanschaulichen, wie heißt das, keinen nationalsozialistischen Weltanschauungskampf führen. So schnell kann sich das Blatt wenden. 1936 konnte dann der Aufbruchkreis einen ganz großen Erfolg verbuchen gegen Hinlein. An Hinlein selbst hat man sich ja nicht so herangetraut, er war zu populär, aber man hat versucht, eben seine Leute im zweiten Glied, seinen wichtigsten Mitarbeiter, rauszuschießen. Und Es war wieder einmal Dr. Brandt, der schon im Landrat gesessen hat. Diesmal hat man es verstanden, ihn wegen irgendeiner Geringfügigkeit vor einem Parteigericht, einem SDP-Parteigericht zu zerren. Die Richter dort waren aufbruchswürdig und sie haben ihm, obwohl eigentlich nichts Wichtiges vorlag, sie haben in der Ehrlosigkeit geziehen. Henlein war wütend über dieses Urteil und er hat auch erreicht, dass es zum Teil zurückgenommen wurde. Aber trotzdem, Brandt war etwas ins Gespräch gekommen und Henlein fand es für richtig, ihn etwas aus der Schusslinie zu ziehen und er hat ihn nach London geschickt, als sein Verbindungsmann, sein Korrespondent in London. Ja, Korrespondent ist sogar das richtige Wort, denn Henlein war der Zeitungsverleger. Henlein hatte seinen Beruf als Leiter der Ascher Turnschule aufgegeben. Er musste von irgendwas leben und er wurde dann kurzerhand Verleger der Vereinszeitung und die Zeitung hieß Die Zeit. Und ein Korrespondent in London konnte ja nichts schaden. In den Augen von Henlein war das vielleicht sogar ein guter Schritt, weil London spielte in seiner ganzen Politik eine große Rolle, das wissen Sie ja alle. Er hatte dann sehr bald auch das Vertrauen der britischen Regierung erworben. In den Augen Henleins war das vielleicht gar kein so ungeschickter Schachzug, aber Brandt fehlte dann eben in Asch und in Prag als Vertreter der Autonomie-Idee. Und das war der große Erfolg, den der Aufbruchpreis da gelungen hat. Vielleicht schauen wir jetzt nochmal das nächste an. Das ist Henleins Zeitung, die Zeit, von der er gelebt hat. Ja? Das war sogar die Erstauflage am 1. Oktober 1933.
Ja, ja.
1. Oktober 1933. Ja, das steht glaube ich drauf. Und Dr. Brandt war sogar die ersten 4 oder 6 Wochen der Chefredakteur. Der Brandt war ein ganz kluger Kopf. Es war also ein richtiger Intellektueller, ja, der in allen Sachen zurechtkam. Und den hat man als ersten rausgeschossen. Die Lage für Henlein war also nicht so rosig. Und was lag näher, als dass er sich irgendwo Schutz suchen musste. Und es ist ja allgemein bekannt, dass es im Deutschen Reich auch eine Opposition, insbesondere hoher Wehrmachtsoffiziere gab. Und einer davon war ja auch Canalis. Und Canalis hat als erster bemerkt, dass Henlein etwas Schwierigkeiten hatte innerparteilich und halt überhaupt nicht so auf festen Füßen stand. Und er hat sich zur Aufgabe gemacht, Henlein abzuschirmen. Friedrich Bürger, das ist ein Vertrauter Henleins auch, das war der Beste, war Henleins Resident in Berlin, hat später gesagt, es war ungeheuer schwer, von Berlin aus und überhaupt im Reich aus Henlein irgendwie zu stützen. Aber sie haben halt ihr Möglichstes versucht. Und die spektakulärste Sache gelang ja dann, das ist ein kleiner Vorgriff, gelang ja dann 1938, und hat Admiral Canalis den Oberstleutnant Großkurt einfach abgeordnet nach Asch und hat den Großkurt dem Henlein an die Seite gestellt, um ihn zu beraten und auch um ihn zu beschützen. Ja. Also das war der eine Faden, der da bestand ins Reich. Canalis, deutscher Widerstand. Es gab noch einen zweiten Strang ins Reich, die natürlich irgendwie in Berlin miteinander kommuniziert haben. Das kann man sich schon vorstellen. Muss man nicht extra jetzt noch erforschen, aber das ist, glaube ich, im Wesen der Dinge. Ein zweiter Strang bestand noch so ein Verein für das Deutschtum im Ausland, VDA, kürzen wir das ab. Und der Vorsitzende war ein Dr. Steinacher, ein gebürtiger Südtiroler, der natürlich genau wusste, wie es mit Minderheiten bestellt war. Und er hatte großes Verständnis mit Hellwein. Und sie haben sich dann sogar im Jahre 34 schon insgeheim im Riesengebirge getroffen. Dem Hellwein ging es an dem nicht, das sagt Dr. Brandt, nur um die moralische Rückversicherung. Er wollte wissen, gibt es da im Reich noch jemanden, der mir irgendwie zur Seite stehen könnte? Und das war der Fall. Also sie haben sich ausgesprochen und haben also Übereinstimmungen festgestellt. Und was halt auch sehr wichtig war, über diesen VDA, über Dr. Steinacher, flossen auch Gelder an die SDP. Das wollen wir auch nicht verschweigen. Es gab schon Gelder. Aber das ist im Grunde, das machen sie alle. Ich weiß nicht, die Beispiele sind, glaube ich, unzählige. Also er hat dort auch Gelder bekommen, aber Dr. Steinacher hat natürlich mit diesem Schritt, Annäherung am Hinland und so weiter, sich die Gunst von Himmler und Heydrich verdorben, und es hat 1937 dazu geführt, dass er seine schöne Stellung als Leiter dieses VDA verloren hat. Und wenn man seine Biografie dann verfolgt, es ging ihm hinterher nicht so besonders gut. Er hatte immer irgendwie so einen kleinen Posten gewinnt, aber die schöne Stelle war er los. Ja, Hinlein sucht Schutz, und der eine Strang ging nach Berlin, der zweite Strang ging nach London. Und da treffen wir immer wieder auf den Namen Captain Malcolm Christie. Der stand wahrscheinlich, das sind alles nur Vermutungen von mir, aber ich kann es ja mal sagen, der stand wahrscheinlich auch irgendwie in Kontakt mit Canaris und Berlin vielleicht irgendwas. Und Captain Malcolm Christie war Leiter eines sehr ausgedehnten und vielleicht auch des effizientesten Agentennetzes der Briten in Deutschland. Und Malcolm Christie hat dafür gesorgt, dass Henlein im Dezember 1935 vor prominenten, vor wichtigen britischen Persönlichkeiten reden konnte, also diese berühmte Rede im Chatham House, ja, das hat alles Malcolm Christie aus dem Hintergrund arrangiert. Und die Briten waren vom Auftreten Henleins sehr angetan, nicht, das war ein offener Mensch, und sie haben gesagt, ja, warum schicken uns die Deutschen nicht mehr so gradlinige Leute wie den Henlein? Mit solchen Leuten kann man das machen, aber quasi weiß ich nicht, wer sie vorher so enttäuscht hat. Bemerkenswert ist an der ganzen Sache auch, dass Hinlein den Kontakt zu London früher geknüpft hatte und früher hatte als zu Hitler. Mit Hitler hat er zum ersten Mal bei den Olympischen Spielen in Berlin ein kurzes Shake-Hand gehabt und zwei, drei belanglose Sätze, und dann, das war's dann. Aber er hatte dann schon ein Jahr vorher in London die Rede im Chatham House gehalten. Ja? Und die Ernte dieses Auftrittes in London hat dann sein Außenminister Heinz Ruther eingefahren. Der war nämlich dann im Februar 1937 in London, hat ausgiebig verhandelt mit und bekam von dort die verbindliche Zusage, dass die Briten die Autonomiebestrebungen Henleins gutheißen und, wo es immer geht, unterstützen wollen. Das ist ein Faktum, das ist ein bedeutendes Faktum. Hat sicherlich Henlein sehr beruhigt und hat ihn auch gestärkt, in seiner Autonomiepolitik fortzufahren. Jetzt nahte halt das Ungemach des Herbstes 1937. Da kam es trübeldick über Hirnlein. Zuerst hat er, wie bereits gesagt, den Dr. Steinacher als Verbindungsmann, diesen Vorsitzenden der VPA, verloren. Er ist abgesetzt worden, abgeschoben worden auf irgendeinen unbedeutenden Kosten. Dann wurde Henleins zweitwichtigster Mitarbeiter Heinz Ruther verhaftet. Die Anklage, der Vorwurf war gleichgeschlechtliche Beziehungen. Und Sie wissen das alle, Heinz Ruther hat sich dann im Gefängnis umgebracht. Ja, es wird sehr oft gesagt, ja, wegen angeblicher gleichgeschlechtlicher Beziehungen und wegen angeblicher Beschuldigungen und so weiter. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, ein bisschen was wird schon dran gewesen sein. Nicht? Heute kann man Außenminister werden mit dieser Verantwortung. Das ist halt eine Veranlagung. Nicht? Manche sagen, es ist eine Krankheit, aber. Das hat er ja noch in der Bundesrepublik mit dem General Oberst Kiesling oder wie er hieß. Kiesling dort, ja?
Kiesling.
Hat man das ja auch versucht, ja? Der müsste dann rehabilitiert werden, ja? Und dieses Problem ist Gott sei Dank heute aus der Welt, ja? Aber damals war das eine schlimme politische Waffe. Die Denunzianten bei Heinz Ruther vermutet man aus den Kreisen Heydrichs. Heydrich war ja vielleicht doch der Fanatischste. Hinlein ging es nach dem Ausfall von Steinacher und von Ruther natürlich innerparteilich noch viel schwerer, seinen Autonomiekurs zu verfolgen. Aber es kam noch schlimmer. Am 17. Oktober 1937 ereignete sich in Detlitz-Schönau ein Zwischenfall. Es kam zu einer kleinen Schlägerei mit der Polizei und beteiligt war der Abgeordnete Karl Hermann Frank. Und das war ja nun auch kein Kind von Traurigkeit. Und der hat halt zurückgeschlagen. Ne? Und das wurde groß aufgebauscht und die tschechoslowakische Regierung hat Folgendes daraus gemacht. Sie hat kurzerhand die bereits überfälligen Gemeindewahlen verschoben, von November 37 verschoben auf Mai 38. Und das sind also Niederlagen für Hinlein gewesen. Und er kannte da in dieser schwierigen Situation nur den Ausweg, jetzt den Kniefall zu tun vor Hitler. Er hat am 19. November 37 einen 10 Seiten langen Brief, ein Denkschrift, an Hitler gerichtet und hat sich ihm praktisch unterworfen. Es ist noch nicht einmal gewiss, dass Hitler diesen Brief und diese Denkschrift überhaupt jemals in der Hand gehabt hat. Aber Neurath hatte ihn in seinen Aktenschränken, wer weiß noch, aber er existierte. Und das einfache Fußvolk, wie unser einer, hat von dieser Denkschrift überhaupt nichts erfahren bis 1951. Die kam erst 1951 an die Öffentlichkeit, ans Licht der Welt. Und man kann also dem sudetendeutschen Wähler auch nicht vorwerfen, er hat diesen Kniefall für Hitler auch mitgedacht. Er kann ja nur bei den Wahlen nur über das abstimmen, was er weiß. Er hat von dieser Denkschrift gar nichts gewusst. All denen, die du genannt hast, die am Bilde Henleins herumgeschraubt haben und eben ihn als Bösewicht darstellen, kam diese Denkschrift, die dann 51 endlich ans Tageslicht kam, völlig zu Pass. Die haben gesagt, seht ihr, wir haben es gleich gewusst, der hat sich dem Hitler unterworfen. Ne? Aber das war eine Konsequenz aus dieser schwierigen Lage. Und es war ja, das muss man jetzt ganz deutlich herausstellen, es war die Zweigleisigkeit, für die sich Hitler entschieden hat. Er hat einmal also mit Hitler angebandelt Und zum anderen hatte er aber die Strenge zu Admiral Canaris, also zum deutschen Widerstand, und zu den Briten nicht einschlafen lassen. Im Gegenteil, das hat er also bewusst gepflegt. Aber die Entwicklung, die wichtige nahm natürlich keine Rücksicht, außer kannte keinen Stillstand. Wir sind jetzt im März 1938 Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. Das hat das Sudetendeutschtum elektrisiert. Ich habe auch innerhalb meiner Familie gehört, wie mein Vater reagiert hat und so weiter. Und die Forderungen Henleins sind aufgrund dieses euphorischen Gesamtbildes automatisch gestiegen. Es kamen dann die berühmten 8 Forderungen von Karlsbad. Da können wir vielleicht ein Bild sehen, Herr Dietrich. Ach so, ja, Entschuldigung. Das ist der Oberstleutnant Großkurt, dem wir dieses Tagebuch verdanken und der der Verbindungsmann zu Henlein war. Ja. Und jetzt können wir noch das nächste nehmen. Herr Canaris, ja, das habe ich ja alles jetzt bereits abgehandelt. Und das ist jetzt die Situation, das ist der Saal, wo Henlein seine 8 Karlsbader Punkte verkündet hat. Und das Bemerkenswerte an diesen 8 Karlsbader Punkten ist, dass die Forderung nach Abtrennung des Sudetenlandes immer noch nicht enthalten war. Und dann kamen ja 4 Wochen später die Gemeindewahlen und Henlein hat, glaube ich, 90% der Sudetendeutschen hinter sich gehabt. Und Röllefahr, ein Historiker, der die meisten bekannt sein wird, und der behauptet sogar, dieses Votum bei den Gemeindewahlen 1935 ist ein Votum der Sudetendeutschen für die Autonomie. Es war ja nirgends die Autonomie gefordert worden. Ne? Und wenn man halt abstimmt und sagt ja, und das, kann man das auch so drehen. Ich bin da ein bisschen vorsichtiger, aber Röllefahr schreibt es. Ne? Warum soll man das nicht aufgreifen? Einen Tag vor der Gemeindewahl hat sich das Geschehen ja sogar noch zusätzlich zugespitzt. Denn Benesch hat die Teilmobilisierung gegen das Deutsche Reich angeordnet. Sollte auch eine Einschüchterung sein für die Sudetendeutschen vor der Wahl. Hat aber nichts genutzt. Aber diese Teilmobilisierung war ein elementarer Fehler von Benesch. Benesch hat nämlich nicht gedacht, dass damit das Sudetenproblem aus der innenpolitischen Sphäre auf die internationale Ebene gehoben wird. Und bis dahin war das Sudetenproblem ein Streit zwischen Prag und so einem Volksstamm, den Sudetendeutschen. Das war innerstaatlich. Aber in dem Moment, wo er gegen das Deutsche Reich mobilisiert, war es ein internationales Thema. Und Berlin war mit betroffen. Und Berlin hat sich diese Chance natürlich nicht entgehen lassen. Wir wissen, dass dann Hitler seinen ursprünglichen Plan nochmal verschärft hat. Ich bin entschlossen, spätestens bis da und da die Tschechoslowakei auszuradieren. Ja, aber gerade in diesem Moment, wo man eigentlich gedacht hat, die Sudetendeutschen sind jetzt außen vor, das ist jetzt ein internationales Problem, hat Konrad Henlein diesen Sprang nach Großbritannien wieder aktiviert. Er hat 4 Tage nach der Gemeindewahl seinen Dr. Brandt wieder nach London geschickt, um den Briten klarzumachen, jawohl, für uns gilt noch die Autonomie, das Autonomieziel. Und er war natürlich irgendwie angekündigt. Brandt wurde schon am Bahnhof von Malcolm Christie empfangen und sofort zu Sir Robert Bensittard, das war der Chef gerade des Auswärtigen Amtes, geleitet worden. Und Bensittard hat sich sehr viel Zeit genommen mit Brandt und hat ihn immer wieder gefragt, habt ihr so den Deutschen immer noch den Wunsch, autonom zu werden? Brandt hat natürlich weisungsgemäß immer gesagt, jawohl, wir sind für die Autonomie. Und dann hat ihn Benzitter noch extra beauftragt, nachts mit Asch, mit Konrad Henlein zu telefonieren und sich das noch einmal am Telefon zu bestätigen zu lassen. Das hat er auch getan und hat dann eben auch noch diese letzte Gewissheit herbeigeführt. Und das war insofern hochinteressant, weil Neville Chamberlain hat auf diese Auskunft reagiert, weil nämlich weder Hitler noch Benesch ein klares Ziel formuliert hatten in diesem ganzen Provokation, hatte er gesagt, jetzt legen wir uns auf unser britisches Ziel fest. Und dieses britische Ziel heißt Autonomie. Und dieses Autonomie-Ziel der Briten war gültig bis Ende Juli, ist nachweisbar. Und selbst dann, als weder Benesch noch Hitler da irgendwie reagiert haben, hat Henlein noch im Gespräch mit Runciman am 18. August, kam es zum Treffen mit Runciman, hat er noch betont, wir wollen gar nicht die Staatsgrenzen der Tschechoslowakei zerstören, wir sind, weil das ja sicherlich sofort Krieg bedeutet hätte, ja, der wollte ja auch den Frieden erhalten, ja, wir sind nach wie vor für die Autonomie. Und also selbst in dieser im Grunde schon Verfahrenssituation, 18. August, nicht, die Partei Henleins stand schon gar nicht mehr hinter ihm, die wollten keines Reich. Nicht. Dieser Ausdruck fiel natürlich erst ein paar Tage später, Aber Tatsache bleibt, dass Henlein bei Runciman, das kann man nachlesen bei Anneliese Wittentrop, da ist dieses Gesprächsprotokoll, ich glaube, das hat auch mein Kollege Christi mitgeschrieben, kann man nachlesen in diesem Protokoll. Ja? Und sogar im September 1938, nach der Flucht Henleins ins Reich, hatte er am 25. September noch einmal den Brandt nach London geschickt, mit dem Auftrag, ja, was ist jetzt mit der Autonomie, wir würden auch die Autonomie akzeptieren. Aber da war vorher schon am 7. Dezember, am 7. September der berüchtigte Artikel in der Times zu lesen gewesen, wo also eindeutig die Abtrennung des Sudetenlandes von der Tschechischen Republik propagiert worden ist. Und die Times, so sieht man an, war einfach nur das Sprachrohr der britischen Regierung. Die Würfel waren da schon gefallen. Aber Henlein hat halt noch einen letzten Versuch gemacht. Vielleicht war das auch nur so ein Schaufensterversuch. Aber jedenfalls hätte niemand hätte Großbritannien oder irgendjemand sonst daran gehindert, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, jetzt wird die Autonomie gemacht. Ja? So denken die Deutschen, die Führung will es jedenfalls. Und ich glaube auch die breite Masse wäre auch mit der Autonomie zufrieden gewesen. Es wäre ja schon ein riesiger Fortschritt gewesen, wenn die vorherigen Untersuchungen. Ja, dass das, was Sie jetzt gehört haben über den Autonomiewunsch und die Autonomiepolitik von Henlein, nicht so aus der Luft gegriffen ist, dafür gibt es einen, in meinen Begriffen, ganz wichtigen Zeugen, das ist Lotschmann von Auen, Rudolf Lotschmann von Auen. Rudolf Lotschmann von Auen hat einen langen Brief geschrieben an Hitler im Oktober nach dem Anschluss, als alles schon gelaufen war, einen langen Brief geschrieben an Hitler, in dem er erklärte, weshalb er sich dem Henlein verweigert hat. Und da schreibt er wortwörtlich, ja, ich konnte mit Henlein nicht mitgehen, weil er versucht hat, das Sudetendeutschtum vom großen Deutschen Reich abzutrennen, weil er die Verschweizerung der Sudetendeutschen betrieben hat. Ja, was will man sonst noch dagegen sagen? Wenn sogar Lotschmann von Auen der Meinung war, dass Henlein das mit der Autonomie ernst gemeint hat. Es kommt noch ein ganz schlimmes Kapitel nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in Stalingrad. Im Kielwasser der Armee, die Wehrmacht hatte das Sagen, nicht zu lange Federführung, im Kielwasser der Wehrmacht kamen SS und SD. Und die besaßen Fahndungsbücher. Und sie haben riesiges Entsetzen ausgelöst, als sie ungefähr 200 der getreuesten Gefolgsleute Hinleins, Orts- und Kreistruppen weiter, natürlich Kameradschaftsbündner, verhaftet haben und ins Gefängnis gesteckt haben. Als Hinlein das gemeldet wurde, hat er natürlich sofort Krach gemacht und hat sofort eine Freilassung bewirkt. Ja. Aber man muss sich das mal vorstellen. Nicht diese 200 Kreisleiter und Ortsleiter haben Hinlein treu zur Seite gestanden und dann endlich kommt die Lösung, Anschluss und so weiter und dann wandert die ins Gefängnis. Unglaublich. Ja. Aber da kann man auch sehen, mit welchem Hass man in Berlin die Kameradschaftsbündner betrachtet hat. Und ob man spannend heute erst recht. Ja. Und noch schlimmer kam es dann nach Errichtung des Protektorats. Da hat man, wie Walter Becher schreibt, ganze Hundertschaften ehemaliger Jugendbündner nach Dresden verfrachtet, auch ins Gefängnis, und hat sie verhört und wollte ihnen im Verhör homosexuelle Verbindungen herauspressen. Das Ergebnis war sehr, sehr mager. Es kam überhaupt nur zu drei Verurteilungen. Eine vierte Verurteilung traf den Dr. Brandt. Der Dr. Brandt hat aber aus taktischen Gründen ein Geständnis abgelegt, weil ihm der Gerichtspräsident, irgendein vielleicht der oberste Staatsanwalt, der es mit ihm gut gemeint hatte, ihm insgeheim gesagt hat, machen Sie ein Geständnis, dann schicke ich Sie vielleicht für ein Vierteljahr oder für vier Monate ins Gefängnis und dann ist alles gelaufen. Und das hat Brandt befolgt. Er musste nämlich befürchten, dass er von der SS und von SD und so irgendwie noch weiter belangt wird. Ja, und als die vier Monate vorbei waren und sich für ihn die Gefängnistore geöffnet haben, stand schon die Gestapo an dem Tor und hat ihn wieder verhaftet und haben ihn für ganze 6 Jahre ins KZ gesteckt. Bis zum bitteren Ende, bis Mai 1945. Und das möchte ich besonders hervorheben, weil Dr. Brandt einer der führenden Leute bei der Gründung des Wittikobundes war, kann man alles nachlesen. Und wir haben es also nicht nötig, uns irgendwo in eine rechte Ecke stellen zu lassen, wie es bisweilen versucht wird. Unsere Gründerväter waren Kameradschaftsbündner, haben sogar 6 Jahre im Gefängnis abgesessen, im KZ abgesessen. Und gut, es waren auch eine Reihe von Leuten bei den Gründern des Wittikobundes dabei, die schon NSDAP-Mitglieder waren. Aber sie waren akzeptiert auch bei einem Dr. Brandt. Der im Grunde unbegreifliche Hass Heydrichs auf die Kameradschaftsbündner und auf die Autonomisten innerhalb der Sudetendeutschen Partei lässt sich auch daran ablesen, was in seiner Zeitschrift das Schwarze Chor stand. Also erstmal wurden in Reichenberg, im Januar 1940, Flugblätter gegen Hinlein verteilt. Und dann kamen unappetitliche Artikel im Schwarzen Chor des Inhalts, dass das ganze Sudetendeutschtum homosexuell verseucht war und Hinlein diese Leute da geschützt hätte. Und jetzt muss man allerdings sagen, dass Hinlein wenig Charakter gezeigt hat. Er hat versagt. Er hätte sich in diesem Moment vor seine Leute stellen müssen, vor diese ungerechtfertigten Beschuldigungen stellen müssen. Und er hat sogar nicht nur das nicht getan, sondern er hat noch etwas viel Schlimmeres gemacht. Heydrich hatte ihm einen Brief vorgelegt, dieses Inhalts, dass eben das ganze Sudetenland homosexuell verseucht gewesen sei. Daraus spricht natürlich ein unendlicher Hass Heidrichs gegen diese Bestrebungen der sogenannten Verschweizerung der Sudetendeutschen und so weiter. Als dann Heidrich im Jahr 42 diesem Attentat zum Opfer fiel und verstarb, soll Henlein zu seinem Vertrauten Friedrich Bürger, ich sagte schon vorhin, Friedrich Bürger war sein Verbindungsmann nach Berlin, das war sein Resident in Berlin, soll gesagt haben, lieber Fritz Bürger, das ist der schönste Tag in meinem ganzen Leben. Solche Brüche gingen dreieinhalb Tage durch. Ich komme jetzt zum Schluss. Ich möchte zusammenfassen. Henlein wurde viele Jahrzehnte lang als bösartiger Nationalsozialist diffamiert. Das schien auch durch die 1951 bekannt gewordene Denkschrift an Hitler bestätigt zu werden. Als 1970 das Tagebuch von Oberleutnant Großkurt erschien und bald darauf der Nachlass Kapitän Malcolm Christis zugänglich wurde, musste ein Umdenken einsetzen. Henlein war fast bis zur letzten Minute Autonomist. Er war nur durch die Umstände gezwungen, zweigleisig zu fahren. Seine Verbindungen zu den Briten und zu den reichsdeutschen Oppositionellen hatte er bis 1938 gepflegt. Die Begeisterungswelle für den Anschluss konnte er 1938 nicht mehr beherrschen. Für ihn gilt, zitiere ich ein Bismarck-Wort, für ihn gilt, was Bismarck schon gesagt hat, unter Fernregitur, auf gut Deutsch heißt das, die Welle trägt, aber sie kann nicht gelenkt werden. Das war das Schicksal von Henlein. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Willibert Volk, für deinen historisch sehr ausgefeilten Vortrag, der uns sicher nachdenklich macht, der zum weiteren Überlegen einlädt. Man kommt so ins Grübeln, was hätte passieren können, wenn die Geschichte anders gelaufen wäre. Vor allem entscheidend ja, wenn die damalige tschechoslowakische Regierung auf die Autonomiebestrebung eingegangen wäre. Und das verteilt ja die Schuldfrage, die man immer so gerne stellt hierzulande, schon neu. Denn es ist eben, wie du gezeigt hast, nicht so, dass von sudetendeutscher Seite nicht konstruktive Angebote gekommen wären. Man hat sie ausgeschlagen, man hat von ihnen nichts wissen wollen. Ich hoffe, dass man dann Ausführungen auch mal irgendwo wird nachlesen können, denn es ist ja so vieles darin, was man vielleicht im Einzelnen dann nochmal sich vergegenwärtigen möchte. Du hast selber schon darauf hingewiesen, welche Entwicklungslinien dann von der Zeit des Kameradschaftsbundes zur heutigen Landsmannschaft gelaufen sind. Walter Becher war ja Stammschüler, er war nicht nur lange Zeit Vorsitzender des Wittikobundes, sondern auch der gesamten Landsmannschaft. Und das sind eben Traditionen, die auch heute noch in irgendeiner Weise spürbar sind und die uns im Grunde genommen immunisieren gegen all die unwürdigen und schäbigen Angriffe, die man uns entgegenbringt. Wer von Ihnen, meine Damen und Herren, daraus den Schluss ziehen will, vielleicht sogar Mitglied des Wittikobundes zu werden, wenn er es noch nicht ist, der kann es ja auch tun und sich an Herrn Volk oder an mich oder an Herrn Liebold wenden und ein Beitragsformular erbitten. Damit ist nun die Veranstaltung des Wittikobundes im engeren Sinne zwar geschlossen, aber wie Sie aus den Vorjahren wissen, ist Herr Rechtsanwalt Gärtner auch heute wieder hier. und wird all denjenigen von Ihnen, die sich dafür interessieren, über den aktuellen Stand des Rechtskampfes informieren. Ich würde jetzt gerne das Wort zunächst an Edmund Liebold, unseren stellvertretenden Vorsitzenden, übergeben, der in diese zweite Thematik des heutigen Abends einführt. Und dann wird Herr Gärtner Ihnen das Neueste sagen über die Bemühungen, das Recht der Sudetendeutschen in Europa vor den Gerichten zu erkämpfen. Bitte sehr.
Liebe Landsleute, meine Damen und Herren,